Vater, ich danke dir für diesen Morgen, dass wir hier gemeinsam über diese Worte aus dem Johannesevangelium nachdenken können. Und Jesus, du weißt, diese Worte sind weit von uns weg, 2000 Jahre, irgendwie historisch, kulturell weit weg, und deswegen fällt uns das manchmal gar nicht so leicht, sie zu verstehen und zu fragen, was das heute für uns zu bedeuten hat. Und ich bete, dass du uns jetzt hilfst in dieser Predigt, wenn wir den Text anschauen, dass wir verstehen, wo das in unser Leben spricht, wo das hier in die Matthäusgemeinde hineinspricht, wo das in die Christusgemeinde in Hamburg hineinspricht. Bitte segne uns dabei. Amen. So, wenn Helden oder Heldinnen auf Abenteuerreise gehen, dann ist es doch meistens so am Beginn von so einer Heldengeschichte, dass die irgendwie besondere Geschenke oder Gaben bekommen, die sie befähigen für ihren Weg, der vor ihnen liegt. Ja, kennt ihr? So gehen oft Heldengeschichten los. Und das beginnt ja schon bei so ganz kleinen Helden, die anfangen, mal was zu wagen. Meine Tochter war zum Beispiel diese Woche zum ersten Mal auf Klassenfahrt. 5 Tage woanders übernachten, ein Riesending für sie. Und was macht man da als Menschen, die diese kleinen Helden unterstützen wollen? Man gibt ihnen etwas mit, was sie stärkt und befähigt für ihren Weg. Ja, ein Kuscheltier für die Nacht, um sich wohlzufühlen. Vielleicht eine Taschenlampe, um die Monster unterm Bett zu vertreiben oder wie auch immer. Ja? Also wenn Helden losziehen, schon bei den kleinen Helden bekommen sie besondere Gaben mit. Und auch so in den großen Heldensagen erfinden wir das immer wieder. Ich weiß nicht, wer die Geschichte vom Herr der Ringe kennt, die ich sehr liebe. Als Frodo zu Beginn auf seine Abenteuerreise losgeht, was bekommt er? Er bekommt ein Schwert von seinem Onkel, das ihm zeigt, wenn Feinde in der Nähe sind. Später bekommt er ein besonderes Licht von der Elfenfürstin und wie auch immer. Wenn Helden sich auf ihre Abenteuerreise begeben, bekommen sie oft besondere Gaben, besondere Geschenke, die sie befähigen für ihren Weg. Und das Interessante ist, Jesus macht in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, was ganz Ähnliches. Und ich nehme euch einmal mit in die Situation. Ja, wir sind in Jerusalem, irgendwo im ersten Obergeschoss in einem großen Raum. Und es ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern hat. Am nächsten Tag, in der Nacht wird er gefangen genommen, am nächsten Tag wird er hingerichtet. Und Jesus weiß, dass er sterben wird. Er weiß, dass er auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung zurück zu seinem Vater in den Himmel gehen wird. Und er bereitet jetzt an diesem Abend seine Jünger auf die Zeit vor, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und diese Zeit wird ein Abenteuer werden für die Jünger. Denn Jesus wird sie losschicken in die Welt, die gerade ihren Herrn und Anführer hingerichtet hat, und sagt, ihr geht jetzt los als meine Botschafter, ihr erzählt von mir in alle Welt. Da wartet ein Abenteuer. Und ein Abenteuer, das nicht so ungefährlich werden wird. Und Jesus bereitet sie jetzt darauf vor, auf dieses Abenteuer, und er gibt ihnen 2 Dinge, 2 besondere Gaben, 2 Geschenke, könnte man sagen, die sie für diese Abenteuerreise befähigen und die sie begleiten werden. Und diese 2 Sachen möchte ich gerne mit euch heute anschauen. Weil ich nämlich glaube, dass ihr als Matthäusgemeinde und wir auch als Christusgemeinde in Hamburg in das gleiche Abenteuer mit hineingenommen sind wie die Jünger damals. Nämlich in unseren Städten Botschafter von Jesus zu sein, auf ihn hinzuweisen mit unseren Worten, mit unserer Liebe und so weiter. Und dass wir für unser Abenteuer auch diese 2 Dinge brauchen, die Jesus seinen Jüngern gibt. Deswegen lasst uns die 2 Sachen anschauen. Und ich glaube, für diejenigen von euch, die vielleicht heute hier sind und sich noch ganz neu mit dem christlichen Glauben befassen, ich glaube, für euch wird das auch ein guter Einblick in das, was Kirche eigentlich so ausmachen sollte, was eine christliche Gemeinschaft ausmachen sollte. So, Jesus gibt seinen Jüngern 2 Dinge, und die Dinge sind seine Worte und sein Geist. Das schauen wir uns an, ja? In 3 Gedanken heute. Wir sehen erstens das Fundament seiner Worte, wir sehen die Nähe seines Geistes und wir sehen drittens, wohin das führt, nämlich in ein Leben der Liebe. Ja, also das Fundament seiner Worte, die Nähe seines Geistes, ein Leben der Liebe. Also lasst uns einmal einsteigen. Jesus spricht mit seinen Jüngern über die Zeit, wenn er nicht mehr bei ihnen sein wird. Und er sagt ihnen, eine Sache, die sie prägen soll in dieser Zeit, dann in diesem Abenteuer, sind seine Worte. Und er sagt es in diesem Text, den wir gelesen haben, gleich 4-mal. Er wiederholt das, er betont es. Er sagt in Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Dann Vers 21, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Und dann Vers 24, so im Negativen, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Ja, also Jesus sagt, in dieser Zeit, wenn ihr losgeht und wenn ihr mich liebt, ihr werdet euch an meine Gebote und an meinem Wort daran halten und daran ausrichten. So, was meint er damit? Mit Geboten meint er all das, was er sie gelehrt hat darüber, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Ja, ein Leben der Nächstenliebe, Vergebung, Barmherzigkeit. So ihre Ethik, könnte man sagen. Und das, wo er sagt, ihr sollt euch nach meinem Wort richten, das ist wie so eine Zusammenfassung, könnte man sagen, für alles, was er sie gelehrt hat. Ja, für die ganze Wahrheit über ihn selbst, die ganze Wahrheit über Jesus, was er ihnen beigebracht hat. Und jetzt sagt er, dieses Wort oder euer Gehorsam, er benutzt dieses Wort Gehorsam, euer Gehorsam gegenüber diesen Worten wird zeigen, wie sehr ihr mich wirklich liebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich in manchen von euch so ein leichtes Druckgefühl regt, ja, so, oh, Gehorsam und mich dran halten und wie sehr ich liebe. Das klingt erstmal so nach Druck, aber ich glaube nicht, dass er das meint. Und ich bin mir sicher, dass er das nicht meint, sondern das ist erstmal eine ganz normale Dynamik der Liebe, die wir hier sehen. So, jeder von euch, der schon mal richtig doll verliebt war, weiß, wenn wir verliebt sind, legen wir jedes Wort des Geliebten auf die Goldwaage. Manchmal zu sehr und anstrengend, dass man denkt, oh, wie hat er das jetzt gemeint in der SMS und wie antworte ich und so weiter. Aber die Worte des Geliebten haben unfassbar Gewicht. Oder anders gesagt, wenn ich kann meiner Frau so oft sagen, wie ich will, dass ich sie liebe und sagen, wie wertvoll sie mir ist und wie wichtig sie mir ist. Wenn sie das Gefühl hat, dass ich ihr überhaupt nicht zuhöre und dass alles, was sie sagt, für mich völlig irrelevant ist, wird sie diese Liebe nicht wirklich erfahren. Ja? Wenn wir jemanden lieben, dann haben die Worte des Geliebten Gewicht für uns. Ihr kennt alle diesen Ausspruch, Schatz, dein Wort ist mir Befehl. Ja? Und im Positiven gedreht ist das, was Jesus hier meint. Wenn wir ihn lieben, haben seine Worte Gewicht für uns. Dann werden sie unser Leben prägen. Und das Wichtige, was wir verstehen müssen heute, ist, was er damit meint, dass wir uns an seine Wort halten und so weiter, ist, dass wir lernen, diese Worte anzuwenden und umzusetzen. Ja, aus diesen Worten heraus zu leben. Und an einer anderen Stelle im Neuen Testament erzählt Jesus dazu ein Gleichnis, so für den Umgang mit seinen Worten. Und es ist ein Gleichnis, das diejenigen von euch, die länger in Kirche sind, garantiert kennt. Und das ist ein Gleichnis von zwei Männern, die ein Haus bauen. Ja, und der eine baut ein Haus auf so sandigen Boden, der andere auf felsigen Boden. Es kommt das große Gewitter, der Sturm. Was passiert? Natürlich, der sandige Boden wird weggespült. Das Haus bricht in sich zusammen. Aber das Haus, das auf Felsen steht, steht fest, hat ein festes Fundament. So, und jetzt würde man ja denken, und vielleicht erinnern manche von euch sich auch so an dieses Gleichnis, man könnte jetzt ja denken, die Pointe von diesem Gleichnis ist, derjenige, der die Worte von Jesus kennt und hat, der steht auf Felsen. Derjenige, der die Worte von Jesus nicht kennt und nicht hat, der steht auf Sand. Ist interessanterweise nicht, was Jesus sagt. Aber ich hatte es auch so im Kopf, vielleicht ihr auch. Jesus sagt, der sein Haus auf Sand gebaut hat, der kennt meine Worte auch. Der hat sie gehört, der kennt sie, der hat sie vielleicht im Gottesdienst gehört, wo er jede Woche sitzt und sich eine Predigt anhört. Der hat sie vielleicht gehört, weil er selbst die Bibel liest. Der hat sie vielleicht sogar theologisch studiert und kann sie predigen. Aber warum steht er auf Sand? Weil er nicht danach lebt. Ja, Jesus sagt, derjenige, der sein Haus auf Felsen baut, ist derjenige, so, wo sagt er es hier? Genau, in Matthäus 7. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und jetzt und danach handelt. Einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Ja? Also das Fundament der Worte von Jesus kommt nicht daher, sie zu hören, nicht daher, um sie zu wissen, sondern nach ihnen zu handeln. Das Leben danach auszurichten. So, und das ist die erste Sache, die Jesus an diesem Abend seinen Jüngern mitgibt. Er sagt, eure Gemeinschaft, ja, eine christliche Gemeinschaft, eine Kirche, die loszieht als Botschafter in der Welt, soll eine Gemeinschaft sein, die auf dem Fundament dieser Worte steht und nach diesen Worten handelt. Nicht nur darüber nachdenkt. Und ich glaube, das ist die erste Sache, die ihr braucht, die wir auch in Hamburg brauchen, wenn wir auf dieses Abenteuer losziehen, Botschafter von Jesus zu sein in unserer Stadt, dass wir nach diesen Worten handeln. Und diese Worte von Jesus, der ja jetzt nicht hier physisch sichtbar im Raum steht und zu uns spricht, wo finden wir diese Worte? Wir finden sie in den Schriften des Neuen Testaments. Ja, das Neue Testament ist letztlich die Bemühungen der Jünger, die Worte von Jesus weiterzugeben in die nächste Generation. Und Jesus selbst sagt es in diesem Text. Ist euch das aufgefallen? Ganz entscheidender Vers für unser Verständnis der Bibel auch. In Vers 26 sagt er, der Helfer, der Heilige Geist, dazu kommen wir nachher noch, wer das ist und was er tut. Der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Jesus sagt hier also, der Heilige Geist wird euch 12 Jünger, meine Apostel und die Leute in eurem Umkreis, da an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch befähigen, das wahrheitsgemäß weiterzugeben und aufzuschreiben. Das heißt, wenn wir uns heute auf die Worte von Jesus stellen wollen, stellen wir uns auf die Worte des Neuen Testaments. Stellen wir uns auf die Worte der Bibel. Das ist das Erste, was er uns gibt. Ja, das Fundament seiner Worte. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet es praktisch? Und da, weil ich sonst nicht hier bin, kann ich euch einfach nur ein paar Fragen mitgeben für euch als Gemeinde oder ein paar Ideen. Das eine ist, wenn wir sagen, wir wollen auf dem Fundament dieser Worte stehen, sollten wir immer wieder darüber nachdenken als Gemeinde, wie können wir Formate schaffen oder was gibt es für Ideen, dass wir gemeinsam die Bibel besser kennenlernen? Diejenigen von euch, die 50 Jahre Christ sind und die, die sich ganz neu mit Glauben befassen. Wie könnte man das machen? Kann man vielleicht mal gemeinsam als Gemeinde durch ein Buch der Bibel lesen? Wie kann man die Bibel in den Fokus stellen in den Kleingruppen? Wie predigt man aus Bibeltexten im Gottesdienst und so weiter? Also diese Worte zu kennen. Und das Zweite ist dann, die Worte eben nicht nur zu kennen, sondern danach zu handeln. Und das bedeutet, ich gebe euch zwei praktische Anwendungen dafür. Das bedeutet erstens, glaube ich, dass wir alle lernen sollten, eine christliche Gemeinschaft, eine Gemeinde, vor allem nach den Worten der Bibel zu beurteilen. Und was ich damit meine ist, es geschieht so, so schnell, dass jeder von uns so gewisse Maßstäbe entwickelt, wie er die Gemeinde findet oder eine christliche Gemeinschaft findet, die nicht unbedingt die Worte der Bibel sind, sondern entspricht die Gemeinde irgendeiner Tradition, die mir lieb geworden ist? Entspricht die Gemeinde meinem persönlichen Geschmack? Finde ich den Prediger sympathisch und mag ich seine Schuhe oder nicht? Mag ich die Musik? Keine Ahnung was, ja? Lauter so Maßstäbe, aus denen wir uns so ein Urteil über Gemeinde bilden. Aber das zentrale Kriterium sollte sein, haben wir das Gefühl, unsere Gemeinde entwickelt sich in eine Richtung, wie die Bibel uns sagt, Gemeinde sein sollte. Gehen wir in die Richtung. Teilen wir das Leben. Sind wir voller Nächstenliebe? Dienen wir der Stadt? Das sollte die Art und Weise sein, wie wir mit Gemeinde umgehen. Und wenn die Bibel unser Fundament ist, sollte sie auch das Fundament sein für die schwierigen Gespräche, die wir führen. Es gibt ja in Gemeinde immer wieder Situationen, wo man auch wirklich sich mal streiten muss. Oder wo man mal diskutieren muss über Themen. Oft über Themen, was der christliche Glaube für Auswirkungen in unserem Leben heute hat. Ethische Fragestellungen und so weiter. Und ich gebe euch mal so einen kleinen Einblick in mein pastorales Herz. Eine Sache, die mich wirklich frustriert in den letzten 15 Jahren als Pastor, ist, und ich habe das so oft gesehen, ist, dass in Gemeinden über schwierige Themen gestritten wird, oft ethische Themen, und die Bibel darin quasi oft keine Rolle spielt. Sondern dass diskutiert wird und gestritten wird aus persönlichen Erfahrungen und persönlichen Gefühlen. Und so wichtig diese Erfahrungen und Gefühle sind, wenn wir sagen, wir stehen auf dem Fundament der Worte von Jesus, dann lernen wir zu streiten anhand der Wahrheit der Bibel. Okay? Also das mal so das Erste, was Jesus seinen Jüngern mitgibt. Das Fundament seiner Worte. Aber da bleibt er nicht stehen, sondern er sagt, für eure Abenteuerreise, ihr braucht noch eine zweite Sache. Ich gebe euch eine zweite Sache, die neben diesen Worten genauso wichtig ist, würde ich sagen. Und das ist die Nähe seines Geistes. Er sagt in Vers 16 Folgendes. Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Ihr kennt ihn. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. So, Jesus verspricht, dass er den Heiligen Geist senden wird. Und er sagt damit, dass die christliche Gemeinschaft eine Gemeinschaft ist, in der die Kraft des Heiligen Geistes wirksam ist. So, wer ist dieser Geist und was tut er? Ganz kurze Mini-Einführung für diejenigen, denen das vielleicht noch etwas fremd ist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Dreieinigkeit. So, das ist eine der spektakulärsten, seltsamsten, verwirrendsten und wundervollsten Lehren des christlichen Glaubens, dass Gott ein Gott ist, der in drei Personen existiert. Ja, nicht ein Gott, der drei Masken hat und je nach Situation ist er Maske Vater, Maske Sohn oder Maske Geist, sondern drei Personen, eine Gemeinschaft, die doch ein Gott sind. Schwierig, verwirrend, aber je tiefer man reingeht, desto wundervoller. So, und Jesus sagt jetzt, dass er den Heiligen Geist senden wird, also Gott der Sohn bittet Gott den Vater, dass er Gott den Geist in die Gemeinde sendet. Da sehen wir wieder die ganze Dreieinigkeit so am Arbeiten. Und dass er bei ihnen sein wird, in ihnen sein wird und sie ihn kennen werden. Das heißt, der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, die Gottes unmittelbare und erfahrbare Nähe und Kraft in die Gemeinde bringt, in euer Leben bringt. Ja? Gottes unmittelbare Gegenwart bei euch. Und da zeigt sich jetzt wieder das ganze Mysterium und das Herrliche der Dreieinigkeit in Vers 23. Schaut euch das an. Da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, hatten wir gerade. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und dann denkt man so, warte mal, Jesus, du hast doch gerade gesagt, du gehst weg und dann schickst du den Geist, dass der da ist. Und jetzt sagt Jesus, ach übrigens, also der Vater und ich, wir würden auch noch kommen und bei euch wohnen. Ja? Also so der Heilige Geist bringt die Gegenwart der gesamten Dreieinigkeit zu euch in euer Leben. Das ist, was er tut. So, und jetzt sagt Jesus, ich sende euch diesen Geist, der ist euer Begleiter auf dieser Abenteuerreise. Und jetzt schaut euch an, wie er den Heiligen Geist beschreibt und was dieser Heilige Geist tut. Jesus sagt in Vers 16, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. So, und dieses Wort Helfer ist interessant. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr aufschlagt, werdet ihr da wahrscheinlich was anderes finden. Da steht manchmal Helfer, Tröster, Beistand, Fürsprecher, Anwalt, was weiß ich was. Ganz viele verschiedene Übersetzungen für dieses Wort. Warum? So, das Wort, das wir da im Griechischen finden, im Urtext, heißt Parakletos. Ja, manche sagen dann auch auf Deutsch, der Paraklet. Was nicht wirklich hilft, weil dann weiß man auch nicht, was das ist. Aber also, der Parakletos. Warum wird das so unterschiedlich übersetzt und was macht der? Ein Parakletos, das ist ein Wort, das zur damaligen Zeit tatsächlich auch für einen Rechtsanwalt verwendet wurde. Ein Parakletos ist jemand, der an meine Seite kommt. Das ist Para, neben. Ja? Jemand, der neben mich kommt, an meiner Seite steht und der dann spricht zu meinem Wohl. Das kann ein Anwalt sein, der an meine Seite tritt und meine Sache vertritt und verteidigt. Das kann ein Freund sein, der an meine Seite kommt und mich ermutigt und stärkt. Das kann ein gutmeinender Freund sein, der an meiner Seite kommt und mich konfrontiert mit Dingen, die in meinem Leben schief liegen. Ja, also jemand, der an meine Seite kommt und für mich spricht, das ist ein Parakletos. Und Jesus sagt, das ist, was der Heilige Geist tut. Er kommt in euer Leben, er ermutigt, er stärkt, er konfrontiert, er verteidigt, er hilft euch, Gottes Worte zu verstehen, er ist an eurer Seite und er spricht zu eurem Wohl. Das ist, was er tut. Und das Spannende ist ja, dass Jesus sagt, er wird euch einen anderen Helfer geben, an meiner Stelle. Das heißt, wer war denn bis jetzt im Leben der Jünger der an ihrer Seite war, der sie ermutigt hat und gestärkt, der sie konfrontiert hat, der die Worte Gottes in ihr Leben gesprochen hat, der sie verteidigt hat? Es war Jesus. Er war der erste Parakletos. Und jetzt sagt er, ich gehe zu meinem Vater, aber ich schicke euch einen anderen Parakletos, der genau das für euch tut. Ja, der Gottes gute Worte in euer Leben hineinspricht. Also das ist das Zweite, was Jesus seiner Gemeinschaft gibt für ihren Auftrag. Das Fundament seiner Worte, die Nähe seines Parakletos, der da ist. Und was bedeutet das praktisch für euch als Gemeinde? Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, dass der Heilige Geist und mit ihm die ganze Person der Dreieinigkeit in eurer Mitte ist, dann sollten wir uns als Gemeinde immer wieder die Frage stellen, wo schaffen wir Raum, damit der Heilige Geist mit seiner Kraft in unserer Gemeinde wirken kann? Wo schaffen wir vielleicht Raum in unserem persönlichen Gebet, einfach still zu sein und zu fragen, Gott, was hast du? Wozu lädst du mich ein? Wo willst du wirken? Wo haben wir Räume, wo ihr miteinander betet und auf das achtet, was der Heilige Geist tut? Wo habt ihr Raum, wenn ihr insgesamt über die Gemeinde nachdenkt, so mal nachzuspielen, was tut Gott eigentlich gerade? Wo wirkt er durch seinen Geist? Ja? Also die Gemeinde sollte eine Gemeinde auf dem Fundament seiner Worte sein und eine Gemeinschaft, in der die Kraft des Geistes wirkt. Und diese beiden Dinge, diese beiden Schätze, die Jesus uns gibt, sollten untrennbar zusammengehalten werden. Sie sollten nicht voneinander getrennt werden. Warum? Weil der Geist, Jesus sagt das auch in dem Text, er nennt ihn den Geist der Wahrheit. Ja, es ist der Geist, der uns die Wahrheit Gottes zeigt, der uns in die Wahrheit der Worte Gottes hineinführt. Und erinnert euch an Vers 26. Er war der Geist, der die Jünger befähigt hat, die Worte von Jesus wahrheitsgetreu wiederzugeben. Das heißt, die Worte, die wir im Neuen Testament finden, sind die Worte des Geistes und die Worte von den Menschen, die sie geschrieben haben. Ja? Das heißt, das Wirken des Geistes heute in der Gemeinde wird nie im Widerspruch stehen zu den Worten, die er selbst inspiriert hat als Geist der Wahrheit, sondern das soll zusammengehen. Und deswegen muss man das als Gemeinde zusammenhalten, mit der Bibel umzugehen und auf das Wirken des Geistes zu achten. Ein Beispiel dafür. Sagen wir mal, wir in Barmbek Süd, in Hamburg, kommen morgen als Gemeindeleitung auf folgende Idee und denken, ja, wir haben das Gefühl, der Heilige Geist hat uns gesagt, die Christusgemeinde gibt es ab heute nur noch digital und nur noch individuell. Ja, keine gemeinsamen Treffen mehr, keine Kleingruppen mehr, kein Gottesdienst mehr, keine Gemeindefreizeit mehr, keine Jugend vor Ort mehr, nichts für Kinder, alles. Wir machen alles digital, so dass jeder individuell das jederzeit abrufen kann, weil ey, wir leben in einer digitalen Zeit und wir leben in einer individualisierten Kultur. Passt total gut. Wir haben das Gefühl, der Heilige Geist führt uns dahin. Was würdet ihr sagen? Und jetzt würden wir hoffentlich an den Punkt kommen, dass wir sagen, warte mal, wir wissen aber aus dem Neuen Testament, wie wichtig es ist, miteinander zu beten, einander die Lasten zu tragen, miteinander am Tisch zu sitzen, das Abendmahl zu feiern. Wir wissen, welche Rolle physische Gemeinschaft spielt, deswegen wir glauben, das ist nicht das Wirken und nicht das Reden des Geistes, dieser Impuls. Seht ihr, wir prüfen das an den Worten der Schrift. Oder angenommen, ihr habt in der Gebetszeit das Gefühl, ich glaube, ich würde wirklich gern zu der Person hingehen und das in ihr Leben hineinsprechen. Haben wir ja manchmal. Und ihr denkt so drüber nach und merkt, ja warte, aber ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was ich in dem einen Bibelvers da kenne? Dann sagt es nicht. Ja? Wenn ihr irgendeinen Impuls habt, den ihr weitergeben wollt, aber er widerspricht dem, was ihr in den Worten des Neuen Testaments erfindet, gebt es nicht weiter. Es ist nicht das Reden des Heiligen Geistes. Seht ihr, so kommt das zusammen. Das Wirken des Geistes, Impulse, die er setzt, seine Kraft und das Fundament der Worte. Wir prüfen das aneinander. Okay, also, Jesus gibt uns und seinen Nachfolgern zwei Gaben für ihre Abenteuerreise, für ihren Weg, seine Botschafter zu sein. Er gibt uns ein stabiles Fundament seiner Worte und er gibt uns die Nähe und das Wirken seines Geistes. Aber die beiden Sachen sind nicht das Ziel an sich. Sie sind Gaben für den Weg, aber sie sind nicht das Ziel. Und das ist unser dritter Gedanke, ein Leben in der Liebe. Seht ihr, ich glaube, man steht in der Gefahr, diese beiden Gaben, die Jesus uns für den Weg gibt, seine Worte und das Wirken seines Geistes, das zum Ziel an sich zu machen. Aber wenn man das macht, dann verzerrt man den christlichen Glauben. Wenn man denkt, das Ziel an sich ist jetzt einfach, wir müssen eine Gemeinschaft sein, die so gut sie kann und so penibel genau wie sie kann, alles umsetzen, was wir in der Bibel finden. Wenn wir denken, das ist das Ziel des Glaubens, dann werden wir wie die Pharisäer zur Zeit von Jesus. Das waren Leute, die kannten jedes Komma und jede Fußnote im ganzen Alten Testament, wussten das alles, haben penibel genau darauf geachtet, dass sie alles umsetzen in ihrem Leben, aber sie hatten keine Liebe. Das Zweite ist, wenn wir denken, dass der Heilige Geist wirkt und wir das erfahren, das ist das Ziel in sich, dann wird das leicht zu einem Glauben, der einfach sehr auf Erfahrungen und auf Emotionen achtet. Und der vielleicht sehr selbstzentriert ist. Wie erfahre ich persönlich die Kraft des Geistes? Aber es fehlt die Liebe. Nein, aber diese beiden Dinge, die Jesus uns gibt, sind wie ein Fundament, wie so eine Bodenplatte, die gegossen wird, auf die etwas gebaut werden soll. Oder diese zwei Sachen sind wie so eine Bahnschiene, ja, die uns wohin führen soll. Und jetzt würde doch niemand von euch auf die Idee kommen, bei einer Baustelle, vielleicht haben manche von euch Häuser gebaut, ihr kommt auf die Baustelle und ihr seht, die Bodenplatte ist frisch gegossen. Da würde doch keiner von euch auf die Idee kommen und sagen, boah, also das ist die beste Bodenplatte, die ich je gesehen habe. Ich hole sofort mein Sofa und wir stellen alles drauf und ziehen auf diese Bodenplatte. Völlig absurd, weil ihr wisst, die Bodenplatte ist dafür da, dass darauf ein Haus errichtet wird. Oder wenn ihr im Wald spazieren seid und ihr kommt an so einen Bahnübergang, da würde doch niemand von euch sagen, also diese Bahnschiene, also so ein schönes Exemplar in freier Wildbahn habe ich ja noch nie gesehen. Schaut euch diese Schiene an. Sondern ihr würdet fragen, wo führt das hin? Wenn ich jetzt auf dieser Bahnschiene fahren würde, wohin führt es mich? Und seht ihr, genau das ist die entscheidende Frage, auch bei dem Fundament seiner Worte und dem Wirken seines Geistes. Zu was für einem Leben wollen sie uns führen? Was für ein Haus soll darauf gebaut werden? Und es gibt eine Sache, wohin beide Dinge uns führen wollen, seine Worte und seinen Geist. Und das ist tiefer hinein in die Liebe von Jesus. Tiefer hinein in die Liebe von Jesus. Seht ihr, das ist das Ziel der Worte. In Vers 21 sagt Jesus, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ja? wie sehr wir, je mehr wir anfangen, die Worte zu kennen, daraus zu leben, Jesus damit zu lieben, desto mehr werden wir ihn verstehen, seine Liebe erkennen, ihn finden in den verschiedenen Teilen der Bibel, wie es alles auf Jesus deutet und ihn verstehen. Seine Worte wollen uns da reinführen, in tiefere Liebe zu ihm. Und auch der Heilige Geist möchte uns an den Punkt führen. Seht ihr in Johannes 15 und 16, Jesus sitzt immer noch mit den Jüngern zusammen, er redet weiter, sagt Jesus Folgendes. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Ja, was macht er? Er verweist auf Jesus. Er sagt, schaut hier hin, da ist Jesus. Und dann in Johannes 16, Vers 14, er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Wohin will der Heilige Geist uns führen? In seinem Wirken, in seiner Kraft, durch seine Gaben, durch alles? Dahin, die Herrlichkeit und Größe und Schönheit von Jesus tiefer zu begreifen. Die Worte wollen uns dahin führen, der Geist will uns dahin führen. Und wenn wir unsere Gemeinschaft auf diese beiden Dinge bauen, dann führt es uns hinein, tiefer in die Liebe von Jesus. Tiefer in die Liebe unseres ersten Parakletos. Ja, erinnert ihr euch daran? Jesus war der Erste, der an ihrer Seite war, gesprochen hat. Dann kommt der Geist als zweiter Parakletos an ihre Seite. Aber wisst ihr was? Jesus ist auch heute noch euer Parakletos. Er ist heute noch euer Fürsprecher. Und seine Worte und sein Geist wollen uns das zeigen, wie herrlich das ist. Und wir lesen das in 1. Johannes 2, Vers 1. Da schreibt er, meine lieben Kinder, er schreibt an eine Gemeinde, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Wir haben einen Parakletos, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Ja. Und ich weiß nicht, wie ihr euch diese Szene vorstellt im Himmel. Also es steht ja, wenn ihr sündigt, haben wir einen Parakletos, der für uns einsteht, vor Gott dem Vater. So, ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ich habe mir das lange so vorgestellt und vielleicht stellt ihr euch das ähnlich vor. Dass Jesus kommt so vor Gott, den Vater, und er sagt, ah, Vater, es geht mal wieder um Matthias. Diese eine Situation in seinem Leben, er ist da wieder echt krachend gescheitert. Und ich weiß, er ist schon lange mit uns unterwegs, ja. Und ich weiß, er hat auch schon oft gesagt, dass er das nicht mehr macht. Aber Vater, ich komme hier vor dich als dein Sohn und ich bitte dich, dass du barmherzig mit ihm bist, dass du gnädig bist und dass du ihm vergibst für diese Schuld. Stellt euch das auch so vor oder anders? Das ist nicht, was Jesus macht. Das ist nicht, wie er unser Parakletos oder unser Fürsprecher ist. Er macht was anderes. Jesus tritt auf als unser Parakletos, der für uns spricht, aber er tritt auf wie ein Anwalt, der sich vor uns stellt und der ein wasserdichtes Plädoyer hält. Der einen Case führt, der so wasserdicht ist, dass nichts mehr dran zu machen ist. Und das ist Folgendes. Er tritt auf vor Gott dem Vater und er sagt, Vater, deine Leute, deine Familie, die Matthäusgemeinde in Stade, die Christusgemeinde in Hamburg und auch Matthias mal wieder, sie sind gescheitert. Sie haben nicht gelebt, wie sie hätten leben sollen. Sie haben dich nicht geliebt, wie sie dich hätten lieben sollen. Sie haben ihre Stadt nicht geliebt, wie sie hätten lieben sollen. Sie haben auf deine Worte nicht geachtet, wie sie auf sie hätten achten sollen. Ja, das stimmt. Aber Vater, für all die Schuld, für all das Versagen habe ich bezahlt. Hier ist mein Blut, hier ist mein Kreuz und es wäre gegen jede Gerechtigkeit, es wäre gegen jedes Gesetz, eine Schuld zweimal zu bestrafen. Ich habe es getragen und deshalb fordere ich Freispruch und nicht nur das. Als ihr Stellvertreter fordere ich, dass du ihnen jetzt das gibst, was sie durch mein Kreuz verdienen, nämlich deine volle Liebe, Annahme, Freude, Barmherzigkeit, Anerkennung. Denn ich habe alles getragen, es ist nichts mehr da. So tritt er für euch ein. Nicht dieses, oh, können wir bitte nochmal, sondern es ist bezahlt, es ist fertig. So, das ist euer Parakletos. Das ist die Schönheit von Jesus. Dahin wollen euch die Worte der Bibel führen, dass ihr das versteht, wie er vor euch steht. Dahin will der Heilige Geist euch führen, dass ihr versteht, was für eine Schönheit und Liebe er euch schenkt. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir alles, was wir brauchen, um in unser Abenteuer zu starten. Um Stade zu zeigen, um Hamburg zu zeigen, das ist unser Jesus. So gut ist er. Deswegen, ich möchte euch ermutigen, stellt euch auf das Fundament seiner Worte. Schafft Raum für das Wirken seines Geistes. Nicht als Ziel in sich, sondern um tiefer zu begreifen, wie er, euer wahrer Parakletos, vor euch steht und euch liebt. Lasst uns beten. Jesus, das wenn man das alles so hört, diese ganzen vielen Gedanken über dein Wort, deinen Geist, über das, was du tust, das klingt fast zu gut. Weil du ja sagst, dass du jetzt mit all deiner Schönheit, Macht und Herrlichkeit hier bei uns bist, in unserem Leben und wirkst, dass du gleichzeitig mit all deiner Gerechtigkeit und deinem Kreuz für uns eintrittst vor Gott dem Vater. Ich meine, was sollte noch gegen uns sein, wenn du so wirkst? Und Jesus, ich bekenne dir erstmal, dass es uns oft so schwer fällt, das zu glauben, dass du dich so vor uns stellst und uns so sehr liebst. Und ich bete, dass du uns hilfst zu verstehen, wie gut du zu uns bist, damit wir lernen, deinen Worten zu vertrauen. Ich bete, dass du wirkst mit deinem Geist in unserem Leben, dass wir deinen Geist als den erfahren, der an unserer Seite steht und spricht für uns und zu uns und uns stärkt und ermutigt. Und ich bete für die Matthäusgemeinde hier in Stade, dass du sie segnest auf ihrem Weg, hier deine Botschafter zu sein in Stade, dass sie eine Gemeinschaft sind, die feststeht auf deinen Worten, die dein Wirken erlebt und dadurch erfrischt wird und in all dem mehr und mehr begreift, wie sehr du sie liebst. Amen. Amen.